السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ بغشت با میر حسام الدین صاحب و شائن گفیرتر دس فرحیسن المسیح صلی اللہ علیہ وسلم war. Und der zweite Kalif berichtet über ihn, dass sein Sohn Mir Hamid Shah Sahib als sein Sohn heiratete und seinen Nikah feierte. Also Muslim sagt, dass Mir Hamid Shah Sahib ein Gefährte des verheißenen Messias Islam war und eine besondere Bedeutung in der Jamaat hat. Und sein Vater, Mir Hisamuddin Sahib, kannte den verheißenen Messias Islam schon seit der frühen Jugend, als der verheißene Messias auf Geheiß und auf Zwang seines Vaters nach Sialkot gehen musste, um dort zu arbeiten. Und als der verheißene Messias nach Sialkot ging, lernte Mir Hisamuddin Sahib den verheißenen Messias in seiner Jugend kennen, und er berichtet, dass der verheißene Messias in seiner Jugend dort mehrere Jahre verbrachte, und Mir Hisamuddin Sahib lernte ihn kennen bis zu seinem Tode. Und diese Beziehung und dieses Kennenlernen weitete sich auf die ganze Familie aus, und danach wurde Mir Hamid Shah Sahib, sein Sohn, schloss sich dem verheißenen Messias al-Islam an und gehörte zu den besonderen Gefährten. Einmal saß er in der Gesellschaft des verheißenen Messias. Einmal wurde Gesellschaft des verheißenen Messias al-Islam über Hamid Shah Sahib berichtet, woraufhin der verheißene Messias sagte, dass er ein einfacher und ein Derwisch ist, ein heiliger, einfacher Mensch, und Gott liebt solche Menschen. Hazrat Muslim Maud r.a. sagt weiter, dass Mir Hisamuddin Sahib, also sein Vater, der Vater von Mir Hamid Shah Sahib, dass das eine besondere Beziehung war. Und einmal nach dem Anspruch, der verheißene Messias zu sein, ging der verheißene Messias nach Sialkot, und Mir Hisamuddin Sahib freute sich sehr über den Besuch des verheißenen Messias al-Islam dort in Sialkot. Und in einem Haus richtete er einen Aufenthalt für den verheißenen Messias ein. Aber das Haus, in welchem der verheißene Messias verweilen sollte, als der verheißene Messias erfuhr, dass die offene Decke dieses Hauses ungesichert war und keine Wände besaß, beschloss der verheißene Messias, wieder zurückzukehren. Denn in einem Hadith heißt es, dass man solche Decken nicht behausen sollte oder dort nicht übernachten sollte, dort auf Häusern, wo keine Wände vorhanden sind. denn es ist üblich gewesen, dass dort die Menschen auf dem Dach schliefen, weil es keine Elektrizität und keine entsprechenden Ventilatoren gab. Deswegen war es üblich, dass man nachts dort schlief. Als der verheißene Messias dies sah, beschloss er wieder zurückzukehren. Und Hazrat Muslim radhiyallahu anhu sagt, dass durch mich die Männer draußen informiert wurden durch den verheißenen Messias, dass wir morgen nach Qadian zurückfahren werden. Und ebenso sagte der verheißene Messias, dass dieses Haus nicht in Ordnung ist, weil die Decke nicht gesichert ist durch Wände. Und als Maulvi Abdul Karim Sahib und andere Menschen dies hörten, und als Mir Hasanuddin Sahib dies hörte, sagte er sofort: Wie können Sie zurückgehen? Das geht nicht, dass Sie zurückgehen. Und er sagte, dass er den verheißenen Messias Islam treffen möchte. Der verheißene Messias Islam kam eilig heraus. Und Hakim Sahib sagte: Ich habe mitbekommen, dass Huzur zurückkehren möchte, weil dieses Haus nicht in Ordnung ist. Über das Haus, sagte er, kann ich sagen, dass sie in jedem Haus verweilen können, in dem sie möchten in dieser Stadt. Aber ich möchte Sie fragen, waren Sie gekommen, um sofort zurückzukehren und meine Ehre zu verletzen? Und dies sagte er auf eine Art und Weise, dass der verheißene Messias al-Islam still blieb und zum Schluss sagte: Okay, wir fahren nicht zurück. Also Muslim berichtet über ein Ereignis, als eine Person zum verheißenen Messias al-Islam kam und sagte: Ich bin ein großer Anhänger von Ihnen, aber Sie haben einen großen Fehler gemacht. Sie wissen, dass die Ulema, die Gelehrten, niemandem zuhören und gehorchen, weil sie der Meinung sind, dass dann andere Menschen denken würden, dass sie etwas nicht wussten, was neu gesagt wurde. Das ist also die, wenn man möchte, dass die Maulvis etwas Glauben schenken, dann sollte man so vorgehen, dass man praktisch quasi aus ihrem Munde dies sagt, was man selbst sagen möchte. Und als man als der verheißene Messias, und er sagte, als sie über den Tod Jesu erfuhren, wäre es wichtig gewesen, dass sie die Maulvis versammelten und gemeinsam beschließen sollten, dass die Christen doch dem Islam Schaden zufügen. Deswegen ist es gut, dass wir diese Lehre des Tod Jesu hervorbringen. Und sie sagen, dass Jesus im Himmel ist und deswegen ist er wie Gott. Wie soll man dies beantworten? Also der verheißene Messias al-Islam, er gab ihm den Rat: Warum haben Sie nicht die Ulema versammelt, um das gemeinsam zu beschließen? Und diese Person sagte, dass die Gelehrten dann sagen würden, was ist denn die Antwort darauf? Und sie hätten antworten sollen: Ja, ihr seid sehr Menschen mit großem Wissen und ich glaube, sollte der verheißene Messias zu ihnen sagen, ich glaube, dass man den Tod Jesu anhand dieses und jenes Verses beweisen kann, und die Ulema hätten ihnen zugestimmt und wären mit ihnen gewesen. Genauso hätte man über die Wiederkunft Jesu in den Ahadith reden sollen. Wenn der Jesus gestorben ist, was wäre damit gemeint? Dann hätte ein Gelehrter doch gesagt, dass sie der Messias sind und die Ulema wären hinter ihnen gewesen und hätten das Siegel ihrer Bestätigung auf sie gesandt. Und als der verheißene Messias diesen Ratschlag hörte, sagte er: Wenn mein Anspruch aufgrund von menschlichen Bemühungen gewesen wäre, dann hätte ich dies sicherlich getan. Aber dieser Anspruch war allein aufgrund des Geheißes Gottes. Und ich tat, wie mir Gott gehießen, dies tat ich. Und der verheißene Messias sagt, meine Aufgabe ist nicht, menschliche Bemühungen und menschliche Planungen durchzuführen und Streiche durchzuführen, sondern ich gehe nach der Planung Allahs, das ist seine Aufgabe und seine Planung. Und auch heutzutage sagen viele Menschen, warum man dies macht und warum man dies sagt, warum man den Vers, wenn man den Vers Messias nur als Reformer bezeichnen würde, würden sich die Probleme lösen. Und es gab auch einige Muslime, die zu mir kamen und sagten, wenn sie doch den Vers Messias nicht als Propheten anerkennen, passiert doch nichts und die Gelehrten würden nicht mehr gegen sie sein. Und ich erklärte es ihnen, und ich sagte, soll ich das sagen, was Allah sagt, oder soll ich euch Glauben schenken? Aber diese Menschen verstehen das nicht. Es gibt eine Offenbarung des verheißenen Messias al-Islam, das besagt, ich habe keine Angst vor dem Feuer, denn das Feuer ist mir dienstbar gemacht worden, ist sogar dienstbar meinen Dienern gemacht worden. Also Muslim sagt, im Jahre 1903, gab es eine Person, die abtrünnig wurde und zu einem Arya-Hindu wurde und seinen Namen auch änderte, ihren Namen änderte. Hazrat Musa schrieb eine Antwort darauf mit dem Namen Nuruddin, ein Buch, und der verheißene Messias al-Islam, ihm wurde täglich dieses Buch vorgelesen. Als Dharmpal sagte, wenn Hazrat Abraham al-Islam für ihn das Feuer gekühlt wurde, warum wird es dann nicht für andere Menschen gekühlt? Und daraufhin las man die Antwort des ersten Kalifen vor, dass mit diesem Feuer nicht ein körperliches Feuer gemeint ist, sondern auch das Feuer der Verfolgung und Feindschaft. Der verheißene Messias deshalb antwortete, Sie brauchen diese Erklärung gar nicht zu geben, denn ich bin auch ein Abraham dieses Zeitalters. Wenn die Menschen meinen, wie das passiert, dann können sie gerne mich ins Feuer werfen und ich verspreche, dass ich aus dem Feuer heil herauskommen werde. Und der erste Kalif, als er diese Aussage des Vers Messias Islam hörte, verfasste er diese Antwort dort in seinem Buch hinein und sagte, ihr könnt unseren Imam ins Feuer stürzen und Gott wird sein Versprechen einhalten und wird ihn genauso beschützt und geschützt vor dem Feuer herausholen, wie er Abraham al-Islam herausholte. An einer Stelle hat Muslim dies weiter erläutert und auch Wunder weiter erläutert, als in Anbetracht der Aussagen des verheißenen Messias al-Islam. Und über dieses Buch, welches der erste Kalif Nuruddin, hieß dieses Buch, schrieb, in diesem Buch schrieb er auch über das Feuer Abrahams und dass damit das Feuer der Verfolgung und Feindschaft gemeint ist. Und deswegen er dachte, dass wahrscheinlich damit nicht das offenkundige Feuer, das körperliche Feuer gemeint ist. Und zu den Tagen pflegte der verheißene Messias al-Islam spazieren zu gehen an einer bestimmten Stelle und der Muslim sagt, ich begleitete den verheißenen Messias al-Islam und jemand sagte zu dem verheißenen Messias al-Islam, Huzur, der große Maulana Sahib hat uns eine sehr große Feinheit erklärt. Und also der Muslim sagt, dass einige Menschen zu sehr sich mit der Vernunft beschäftigen und so etwas sehr stark mögen, wenn man gemäß der Vernunft etwas argumentiert. Aber der verheißene Messias al-Islam sprach in seinem Spaziergang die ganze Zeit dagegen und sagte, wir haben die Offenbarung bekommen, dass das Feuer unser Diener ist und sogar der Diener unserer Diener ist. Und warum soll Abraham nicht wirklich tatsächlich ins Feuer geschmissen worden sein? Ist die Pest denn weniger als das Feuer? Und ist es weniger ein Wunder als das, dass überall die Pest herrschte, aber unser Haus davon bewahrt wurde? Wenn Abraham al-Islam von Gott vom Feuer beschützt wurde, dann sagt auch von meiner Seite den Maulvi Sahib, dass er dieses Thema streichen soll, und er strich dieses Thema und schrieb dieses Thema aufs Neue. Also Muslim sagt über Wunder, dass man die Wunder nur dann verstehen kann, wenn man den Rat und die Meinung der Propheten einholt. Denn sie haben diese Wunder mit ihren Augen gesehen, denn sie sind Menschen, die stundenlang mit Gott reden, die Fragen stellen und die Antworten von Gott bekommen. Und selbst besondere Menschen können nicht dem nahe kommen, wie Propheten mit Gott sprechen. Normale Menschen träumen nicht einmal über Gott, und wenn sie träumen, dann nur ein, zwei Mal, und wenn sie auch mehrmals träumen, dann besteht immer der Zweifel im Herzen, ob das von Gott ist oder nicht, oder ob das eigene Gedanken sind, die in den Träumen kommen. Aber solche Menschen, und also Muslim spricht über den verheißenen Messias, solche Menschen, die sagen, dass sie beim Einschlafen Gottes Stimme hörten, dass du den ganzen Tag beschimpft wurdest von Menschen, aber sorge dich nicht, wir sind mit dir, Gott ist mit dir. Und wenn man einschläft und auf seinem Kissen den Kopf legt und bis zum Aufwachen gibt Allah einem Propheten diese Bestätigung, und der verheißene Messias sagt, dass manchmal die ganze Nacht er Offenbarungen bekommt. Inni mar Rasule. Ich bin mit meinem Propheten und ich stehe mit meinem Propheten. Also Muslim sagt, andere Menschen können dies nicht verstehen. Nur heilige und fromme Menschen können dies auf gewisse Weise verstehen. Aber nur so viel, aber nicht so viel, wie ein Prophet dies verstehen kann. Ein Prophet ist ein Prophet, ein Gesandter ist ein Gesandter, und er redet mit seinem Gesandten, mit Gott redet mit seinem Gesandten, so wie mit keinem anderen Menschen. Und also Muslim sagt über sich selbst, ich selbst habe Offenbarungen erhalten und habe tausende Offenbarungen und Träume bekommen, sagt der Muslim. Bis heute habe ich tausend Offenbarungen bekommen, aber meine Offenbarungen sind nicht vergleichbar mit den Offenbarungen des Verheißenen Messias, die er in einer Nacht erhielt. Selbst die Offenbarungen einer Nacht des Verheißenen Messias überwiegen meinen tausenden Offenbarungen. Und dann sagt also Muslim, unsere Aufgabe besteht darin, dass wir unsere Heiligen und unsere Besulks ehren, aber wir können sie nicht auf den gleichen Rang stellen wie Propheten, denn das ist sogar eine Respektlosigkeit, wenn man dies tut. Also Muslim sagt, ich kann mich daran erinnern, dass im Leben des Verheißenen Messias Islam oft gesagt wurde und darüber gesprochen wurde, wen der Verheißene Messias am meisten liebt. Einige sagten Hazrat Khalifatul Masih Awwal, der erste Kalif, also Maulvi Nuruddin. Andere sagten der kleine Maulvi Sahib, also Maulvi Abdul Karim Sahib, ist derjenige, der vom Verheißenen Messias Islam am meisten geliebt wird. Und also Muslim Maud sagt, wir gehörten zu der Gruppe an, die dachten, dass der Verheißene Messias den Maulvi Nuruddin am meisten liebt. Und einmal sagt also Muslim Maud, es war Mittagszeit, und Muslim sagt, ich kann mich nicht daran erinnern, ob ich darüber schon mal gesprochen habe, aber eines Tages kam ich nach Hause und Hazrat Ammajan war auch anwesend, und der verheißene Messias Islam sagte zu Hazrat Ammajan, Gott ist sehr gütig zu uns, und eine Güte, die Gott uns erwiesen hat, ist das Wesen von Hazrat Maulvi Nuruddin, Hazrat Hakim Sahib. Also er nannte also Maulvi Nuruddin auch Hakim Sahib oder Bade Maulvi Sahib oder Maulvi Nuruddin Sahib, wurde er vom verheißenen Messias genannt. Er war dabei, etwas zu schreiben, und sagte über den ersten Kalifen, über Hazrat Maulvi Nuruddin radhiyallahu anhu, sein Wesen ist eine Güte von den vielen Güteerweisungen Gottes. Und es wäre eine Undankbarkeit, wenn wir diese Güte nicht akzeptieren und annehmen würden. Allah hat uns einen solchen Gelehrten gegeben, der den ganzen Tag des Dars rezitiert, und der auch ein Mediziner ist, durch den tausende Menschen vor dem Tod bewahrt werden. Und der verheißene Messias al-Islam sagte auch, also Muslim sagt, dass der verheißene Messias al-Islam auch geschrieben hat über den ersten Kalifen, dass er mir so folgt, wie der Puls dem Atem folgt. Und wenn es eine Person gibt, die der verheißene Messias Islam so bezeichnet hat und mit solcher Liebe bezeichnet hat, dann ist er es. Es gab verschiedene Meinungen darüber, was der verheißene Messias geschrieben hat und was der erste Kalif geschrieben hat. Und also Muslim radhiyallahu anhu sagt, wenn sogar trotz dieser großen Liebe des verheißenen Messias Islam kann man kein Zitat des ersten Kalifen über das Zitat des verheißenen Messias stellen, dann sagt der Muslim Maud, genauso kann man kein Zitat von mir und keine Aussage von mir der Aussage des verheißenen Messias gegenüber hochstellen, und denn das wäre eine Beleidigung uns gegenüber, wenn man das tun würde. Obwohl der erste Kalif so angesehen und geliebt war vom verheißenen Messias al-Islam, trotzdem kann man keine Aussage des ersten Kalifen in Wettbewerb stellen zum verheißenen Messias al-Islam, denn das wäre gleichbedeutend einer Beschimpfung. Dann sagt also Muslim Maud, die Würde und der Respekt gegenüber einem Kalifen besteht darin, dass man jedem folgt, dessen Bad man geleistet hat. Und wenn man aufgrund des mangelnden Wissens Fehler, wenn Kalifen sogar aufgrund ihres mangelnden Wissens einen Fehler begehen, dann sollten Menschen, die das sehen, ihm sagen, was der verheißene Messias al-Islam gesagt hat. Möglicherweise wussten sie das nicht. Dann sagt also Muslim radhiyallahu ta'ala anhu, Gott hat uns viel mehr Wissen über die Bedeutung der Dinge gegeben als anderen Menschen. Mir hat Gott mehr Wissen gegeben als den anderen Menschen. Und die Kalifen wissen mehr, was der verheißene Messias gesagt hat, als andere. Und die Kalifen, die Khulafa, haben eine besondere Fähigkeit, die Bedeutung der Worte der Propheten zu verstehen. Dann werden die Khulafa überprüfen und der Kalif wird überprüfen, ob dies stimmt oder nicht. Und wenn er darüber nachdenkt, kann er darüber entscheiden. Und in 99% der Fällen wird es richtig sein, was der Kalif gesagt hat. Das wird aber nicht bedeuten, dass der Kalif in Wettbewerb steht mit dem verheißenen Messias und noch kann seine Aussage als Gegengewicht oder Wettbewerb zum verheißenen Messias gestellt werden. Denn wenn jemand das tut, dann bedeutet das, ist gleichbedeutend einer Beleidigung. Sei es der erste Kalif oder sei es ich, sagt also Muslim radhiyallahu anhu, oder ein Kalif, der nach mir kommen wird. Wenn gesagt wird, dass der verheißene Messias al-Islam dies gesagt hat, dann zu sagen, aber jener Kalif hat dies gesagt, ist ein Fehler, oder jenes gesagt, das ist ein Fehler, der aufgrund von mangelndem Wissen kommt, oder man möchte den Kalifen höher stellen als den verheißenen Messias, seinem Geliebten. Es ist aber richtig, dass ein Kalif eine Erklärung, eine Interpretation, eine Aussage des verheißenen Messias sagen kann, und es kann sein, dass ein Kalif dies anders deutet als ein anderer. So würde ein Kalif nicht in Wettbewerb stehen mit dem Propheten, sondern er würde eine andere Interpretation machen als ein anderer Mensch. Und also Muslim radhiyallahu ta'ala anhu sagt, man muss auch wissen, es muss nicht sein, dass die Khulafa alles wissen. Hat Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar, haben diese beiden alle Ahadith gekannt? Genauso gibt es Dutzende Aussagen des verheißenen Messias al-Islam, die ich nicht auswendig kann, und andere Menschen diese mir überliefern. Und ich denke, diejenigen, die dieses Wissen besitzen, wenn sie das mir erzählen, dann ist das eine Güte, die sie mir erweisen. Es muss nicht sein, dass der Kalif alles sofort auf Anhieb kennt. Die meisten von ihnen wissen, also Muslim Maud sagt, die meisten von ihnen wissen, dass der erste Kalif und die Gefährten hatten ihn gesehen Und also Muslim sagte, die meisten von euch wissen, dass der erste Kalif wenig Bücher las. Das heißt, wenige von den Büchern des Verheißten Messias Islam vor ihm gelesen hat. Vor mir ist es passiert, dass jemand zum Verheißten Messias Islam sagte, warum schicken Sie dem ersten Kalifen die Bücher, um Korrektur zu lesen, und er kann gar nicht Korrektur lesen. Es gibt Menschen, die geeignet sind, um Korrektur zu lesen, und andere nicht. Also Muslimon sagt, wenn ich meine Khutba korrigiere und Korrektur lese, dann gibt es, es gibt viele Fehler, die übrig bleiben, viele Rechtschreibfehler, aber auch während der Korrektur passiert es, dass manchmal ich auch Fehler übersehe, die passieren. Und aufgrund dieses Fehlers, ich wollte zum Beispiel sagen, dass also Muslim Maud Rasilano gibt ein Beispiel, in welchem ein Satz verdreht wurde, nachdem es veröffentlicht wurde. Und er es anders gesagt hat, aber es anders veröffentlicht wurde in Al-Fazl. Und Muslim sehr sich wunderte, warum dies so veröffentlicht wurde. Er wollte schreiben, zum Beispiel, er gibt ein Beispiel an und sagt, dass er schreiben wollte, dass nach dem Propheten, heiligen Propheten, kein Shari-Nabi, kein gesetzlicher Prophet kommen kann, sondern nur ein Prophet der Scharia des heiligen Propheten, der sein Prophetentum angehört. Aber in dem Satz hieß es, was das veröffentlicht wurde, als ob ein gesetzlicher Prophet kommen könne. Also Muslim Maud korrigierte dies und sagte, dass einige Menschen nicht gut Korrektur lesen können, aber andere gut Korrektur lesen können. Und jemand sagte zum Verheißenen Messias al-Islam, warum schicken Sie Ihre Bücher dem ersten Kalifen, also Maulvi Sahib, er ist kein Experte im Korrekturlesen. Der Verheißene Messias al-Islam sagte, ja, Maulvi Sahib hat wenig Zeit und er schaut sich viele Patienten an wegen seiner Arbeit, und ich möchte, dass er, weil er nicht so viel Zeit hat, Bücher zu lesen, schicke ich ihm die Bücher zum Korrekturlesen, damit er von meinen Gedanken immer erfahre. Obwohl also der erste Kalif blinden Gehorsam dem Vers Messias leistete, hatte er nicht sehr viel Zeit, und der verheißene Messias al-Islam sagte, dass ich deswegen ihm diese Bücher schicke, damit er über meine Ansichten und meine Gedanken erfährt. Und trotz der Lektüre ist es nicht notwendig, dass man Dinge auswendig kann. Also Muslim sagt zum Beispiel, kannte ich nicht die Zitate über den Tod von Yahya, und ich schickte Maulvi Muhammad Ismail Sahib, um dies herauszuholen. Also Muslim sagt, ich kann argumentativ Dinge nennen, die sehr weit in der Vergangenheit liegen, aber ich kann manchmal nicht Zitate sofort hervorbringen. Und ich beauftrage andere damit, irgendwelche Zitate herauszusuchen, weil ich nicht immer weiß, wo diese stehen. Zum einen lernen wir also daraus, dass wenn der Kalif etwas sagt, was scheinbar dem widerspricht, was der verheißene Messias al-Islam gesagt hat, dann sollte man den Kalifen der Zeit informieren, dass sie das gesagt haben und meines Erachtens dies im Widerspruch steht. Und der Kalif wird dies überprüfen, und wenn er sagt, dass das eine Erklärung oder eine Interpretation ist, die nicht im Widerspruch steht, dann sollte man dies akzeptieren. Und wenn das ein Fehler von ihm war, dann wird er diesen Fehler korrigieren. Aber man kann nicht behaupten, dass er einen Widerspruch hat zum Verheißen Messias Islam. Es gibt keinen Widerspruch, es kann aber einen Mangel an Wissen, manchmal in manchen Fällen kann es einen Mangel an Wissen geben. Dann sagt Muslim Madrasil dann noch weiter über die Sonnen- und Mondfinsternis. Also Muslim Maud sagt, unsere Jamaat, in unserer Jamaat gibt es ein berühmtes Ereignis, dass ein Molvi, ein Feind, feindlich gesinnter Molvi von Gujarat, uns immer sagte, dass wir niemals uns betrügen sollten aufgrund der Zitate des verheißenen Messias al-Islam, von Hazrat Mirza Ghulam al-Islam. Und solange die Sonne und der Mond nicht sich verfinstern im Monat Ramadan, er sagte dieser Molvi, solange die Sonne und der Mond sich im Monat Ramadan nicht verfinstern, kann man ihm nicht glauben. Und wie durch einen Zufall, er war noch am Leben, als die Sonne und Mond, das Zeichen der Sonne und Mondfinsternis in Erfüllung ging und diese Prophezeiung in Erfüllung ging. Und in der Nachbarschaft dieses Molvis gab es einen Ahmadi. Er erzählte dies, als die Sonne sich verfinsterte, wurde der Molvi sehr unruhig und ging auf seine Decke und spazierte und sagte die ganze Zeit, jetzt werden die Leute irre gehen, jetzt werden die Leute irre gehen. Er dachte also gar nicht daran, dass die Prophezeiung in Erfüllung gegangen ist und er jetzt an den verheißenen Messias al-Islam glauben sollte und die Menschen Rechtleitung finden werden, sondern er glaubte daran, dass die Leute jetzt irre gehen werden. Also Muslim Maud sagt, auf der einen Seite glaubten die Christen sehr wohl daran, dass die Zeichen in Erfüllung gegangen waren, die in den vergangenen Büchern vorhanden waren, aber als sie davon hörten, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen war, sagten sie, dass zufällig jetzt einer lügnerisch einen Anspruch erhoben hat. Genauso wie die Muslime heute sagen, dass zwar die Zeichen und die Umstände in Erfüllung gegangen sind, aber dieser Mensch, der verheißene Messias, er lügt und hat einen lügnerischen Anspruch aufgestellt. Also Muslim Maud sagt, wie eigenartig ist das, dass Zeichen in Erfüllung gehen für einen Lügner und nicht für einen Wahrhaftigen. Wie kann das sein? Über die Vergebung und über die Nachsicht des verheißenen Messias al-Islam sagt der Muslim al-Talanho, über die Eigenschaft zu vergeben und nachsichtig zu sein. Die Feinde bemühten sich in jeder Hinsicht, den verheißenen Messias al-Islam zu bekämpfen. Die Gegner boykottierten ihn, wollten ihm das Wasser und die Nahrung abschneiden. Aber immer wenn sie kamen, um Vergebung zu bitten, vergab ihnen der verheißene Messias al-Islam und war nachsichtig. Einmal wurden einige Gegner von des verheißenen Messias al-Islam gefangen genommen von der Regierung. Und der Gouverneur sagte, ich werde diese Menschen nur dann laufen lassen, falls der verheißene Messias al-Islam ihnen vergibt. Und die Menschen sagten, nein, sie sollten gefangen genommen werden. Und diese Menschen kamen zu Mirza Sahib und baten um Vergebung. Und der verheißene Messias al-Islam bat darum, sie zu vergeben. Und die Menschen sagten, wir haben aber versprochen, dass wir dies nicht tun werden. Der verheißene Messias al-Islam antwortete, diese Leute bitten um Vergebung und was kann ich denn anderes machen, als zu vergeben? Der Magistrat sagte, schaut, habe ich nicht gesagt, dass Mirza Sahib ihnen vergeben wird? Das sind Ereignisse, von denen wir uns nicht nur, die wir nicht nur hören sollten und darüber uns amüsieren sollten, dass sie so schön sind, sondern wir sollten diese auch in unserem Leben in die Praxis umsetzen. Dann sagt der Muslim, ich gehöre zu jenen Menschen, die mit kühlem Kopf den Feind angehen. Ich habe viele Beschimpfungen mir angehört, ohne etwas zu tun, und bin sehr zivilisiert und sehr behutsam und bedachtsam mit solchen Menschen auch umgegangen, die mich beschimpft haben vor meinem Gesicht. Und Muslim sagt, ich habe selbst Steine wurden auf mich geworfen, als ich mit dem verheißenen Messias al-Islam nach Amritsar ging. Und viele Menschen warfen mit Steinen auf den Wagen, in dem der verheißene Messias al-Islam saß. Und ich war 14, 15 Jahre alt und ein Fenster des Wagens war offen. Ich versuchte, dieses Fenster zu schließen, aber die Menschen warfen die Steine mit solcher Wucht, dass ich das Fenster verlor und Steine auf meine Hand fielen. Und dann sagt der Muslim, als in Sialkot auch Steine auf den verheißenen Messias geworfen wurden, erhielt ich diese ab. Und dann sagt der Muslim, als ich danach wieder nach Sialkot kam, obwohl die Menschen sich um mich versammelten, auch die Ahmadis, bekam ich 4 Steine ab. Dann sagt der Muslim, der Seelahornhof, der verheißene Messias al-Islam forderte seine Gegner auf, solche Versammlungen durchzuführen, in welchen jeder die Fähigkeiten und die Vorzüge seiner Religion vorzeigen sollte. Er sagte nicht, dass andere nur Fehler hätten und nichts über ihre Religion sagen sollen und diese nicht verbreiten sollen. Denn der verheißene Messias al-Islam wusste, dass auch andere das Recht besitzen, zu missionieren und zu predigen. Deswegen sagte der verheißene Messias al-Islam, ihr sollt gerne missionieren und ich werde meine Ansichten vortragen. Und wenn man dies nicht tut, wenn man nicht diesen Weg geht, kann die Wahrheit sich nicht verbreiten. Wen gibt es? Jeder Mensch auf der Welt denkt, dass er die Wahrheit sagt, aber wenn es Widersprüche gibt, muss man das Recht haben, diese hervorzubringen. Wenn die Regierung von Pakistan dies verstehen würde oder wenn die Leute in Arabien, in arabischen Ländern dies verstehen würden, dann würden die Wege des Tabligh geöffnet werden und sie würden sehen, wer die Wahrheit sagt und wer lügt. Über das Tabligh gegenüber der Königin sagte der Faisal Messias al-Islam, sagt also Muslim oder Silahono, in den vergangenen Zeiten gab es gar nicht die Möglichkeit, einem Kaiser oder einem König eine Botschaft zu geben und Tabligh zu machen, aber der verheißene Messias al-Islam schrieb der Königin und lud sie zum Islam ein und sagte, wenn sie den Islam akzeptieren, dann wird es ihnen gut gehen und sie werden Erfolg haben. Aber man bedankte sich beim verheißenen Messias al-Islam und sagte, dass wir ihren Brief bekommen haben. Dass Menschen, die heute uns vorwerfen, dass wir Agenten des Westens seien, haben es nicht mal geschafft, Tabligh zu machen, westlichen Herrschern gegenüber. Einmal kam ein türkischer Konsul nach Qadian, also Muslim sagt, vor einigen Jahren, als der verheißene Messias al-Islam noch lebte, kam ein türkischer Konsul hierher und er nahm viele Spenden von den Muslimen entgegen und er kam nach Qadian, als er von der Jamaat Ahmadiyya hörte. Hussein Kami hieß er und der verheißene Messias al-Islam sprach mit ihm und er dachte, dass er viel Unterstützung hier bekommen würde. Der verheißene Messias al-Islam behandelte ihn sehr respektvoll, wie man einen Gast behandeln sollte. Und dann fing man an, über die Religion zu sprechen. Der verheißene Messias al-Islam gab ihm einige Unterweisungen, dass man treu sein sollte und dass man nicht ungerecht sein sollte gegenüber den Menschen und das sollten auch heute die muslimischen Führer beachten. Und der verheißene Messias al-Islam sagte, die Regierung der Römer war deswegen in Gefahr, weil die Menschen nicht treu waren und ihre Dienste nicht treu der Regierung geben. Und der verheißene Messias Islam sagt, dass ihre Regierung deswegen gefährdet ist und die islamische Herrschaft deswegen gefährdet ist, weil die Menschen nicht treu sind. Und er sagte, dass der Sultan deswegen gefährdet ist. Und der verheißene Messias Islam sagte, die Herrschaft des Sultans oder des Kalifat des Sultans ist nicht in einem guten Zustand. Und ich sehe in einer Vision, dass der Zustand sehr gefährdet ist. Und nach meiner Ansicht wird es kein gutes Ende geben. Und die türkische Regierung hat solche hängt am seidenen Faden und es werden einige Menschen untreu sein und gegen die Regierung vorgehen. Dem Konsul gefiel dies überhaupt nicht, dass der verheißene Messias al-Islam dies sagte. Er dachte, ich bin der Botschafter, der Konsul und diese Leute werden mir gehorchen und werden hinter mir stehen. Aber als der verheißene Messias al-Islam diese bittere Wahrheit ihm erzählte, dass du zwar Geld von der Regierung nimmst, aber untreu bist gegenüber der Regierung und die islamische Herrschaft und die islamische Regierung nicht beachtest, sondern untreu bist. Er ging mit Wut heraus und sagte, dass dieser Mensch gegen die islamische Herrschaft ist. Und er sagt, dass die türkische Regierung am seidenen Faden hängt und auch untreue Menschen besitzt. Und also Muslim sagt, dass die Muslime leben eigentlich ihre Religion, aber die Mullahs lassen ihnen nicht den Raum nachzudenken. Und man sieht, dass die normalen Menschen Gott lieben und die Wahrheit lieben, aber die Schwierigkeit besteht darin, dass die Molvis ihnen überhaupt nicht die Möglichkeit lassen, nachzudenken und sie zu Zorn und zu Emotionen erregen. Und genauso taten das die Molvis, dass die türkische Herrschaft, die Beschützerin Arabiens ist, der verheißene Messias Islam, hätte die türkische Regierung missachtet. Als dieser Aufschrei begann, schrieb der verheißene Messias Islam als Antwort: Ihr glaubt, dass die türkische Regierung die Beschützer von Mekka und Medina sind, aber ich glaube, dass die türkische Regierung nichts ist und überhaupt nicht die Möglichkeit hat, Mekka und Medina zu beschützen. Denn Mekka und Medina sind es, die die türkische Regierung beschützen und nicht umgekehrt. Und der verheißene Messias Islam sagte: Jener, der nur so viel, jemand, der so viel Ehre und Ehrgefühl für Mekka und Medina besitzt, kann man über ihn sagen, dass er darüber nachdenken kann, dass Mekka und Medina nicht beschützt sein sollen, sondern wir glauben nicht einmal daran, dass irgendeine Regierung Mekka und Medina beschützt, sondern es ist Gott allein, welcher Mekka und Medina beschützt. Kein einziger Mensch ist in der Lage, diese Städte zu beschützen, und noch ist jemand in der Lage, diesen Schaden zuzufügen. Zwar kann jemand körperlich betrachtet Schaden zufügen, und körperlich sollte man auch bereit sein, diese Städte zu beschützen, aber wenn, Gott bewahre, es zu einer solchen Situation kommt, dann wird die Mensch sehen, dass Gott selbst diesen Schutz auf sich genommen hat. Und die Jamaat Ahmadiyya am meisten dafür Opfer bringt, diese zu beschützen. Wir glauben, dass diese Örtlichkeiten die segensreichsten und heiligsten Städten sind, und wir glauben, dass Gott dort erschienen ist, und wir glauben, dass das das Liebste ist, was wir haben, und wir würden unser Allerliebstes dafür opfern, und wir glauben fest daran, dass jeder, der auch mit schiefem Blick auf Mekka sieht, dass Allah ihn blind machen wird. Und wenn Gott und wir werden, falls jemand diese heiligen Stätten angreift, die Ersten sein, die beschützt, diese Stätten beschützen. Durch die Gnade von Allah ist auch heute jeder Ahmadi, in dem Herzen jedes Ahmadis gibt es dieselben Gefühle bezüglich dieser heiligen Stätten, und inshallah wird dies immer so sein. Möge Allah unseren Glauben und unsere Überzeugung immer wachsen lassen und stärken, und möge er uns unter den ersten derjenigen zählen, die diese Stätten beschützen und Opfer erbringen. Nach dem Gebet werde ich das Janaza, zwei Janaza verrichten. Zum einen Samir Bakhuta Sahib, der am 24. Februar 2015 morgens in Deutschland verstorben ist. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Er hatte ein Krebsleiden seit langer Zeit, aber trotz dieses Schmerzes diente er der Jamaat. Er war 58 Jahre alt. Am 11. Mai 1957 wurde er in Algerien geboren, und im Jahre 1991 machte er das Bett an der Hand, leistete er das Bett an der Hand des vierten Kalifen, also des Kalifen Musi Rabbe, Rahimullah Tala. Ami Sahib Frankreich schreibt, dass er so viele Träume gesehen hat, Bakhuta Sahib, dass er überhaupt keine andere Möglichkeit hat, als die Ahmadiyya zu akzeptieren. 1993 bis 1994 war er Sadr Jamaat in Kassel in Deutschland. 1994 bis 1999 als lokaler Amir von Kassel. 1999 bis 2003 war er Regionalamir von Region Hessen Nord. Und Und Amir Sahib Frankreich schreibt, dass im Jahre 1998 er an der Jalsaslana in Frankreich teilnahm und ich ihn zum ersten Mal sah. Und während des Gesprächs sagte er, dass Hazrat Muslim radhiyallahu anhu über zwei Verrückte gesprochen hat, dass er nur zwei Verrückte positiv im positiven Sinne braucht, die seine Arbeit tun, und er sagt, ich gehöre zu denen. Und er machte Tabligh wirklich wie Menschen, die alles dafür tun, Tabligh zu machen. Im Jahre 2006 schrieb er mir, dass er als Muallim arbeiten möchte. Er diente auch davor der Jamaat zuvor. Aber seitdem hat er auf eine sehr gute Art und Weise gedient. Amir Sahib Frankreich schreibt, dass ich seit 16 Jahren Samir Bakhuda Sahib gesehen habe, wie er Tabligh macht. In Frankreich, in Marokko, in Algerien, in Tunesien oder in den Inseln. Überall ging er zu Fuß und sagte nie, dass ich kein Auto habe oder dass dies zu weit weg ist, sondern er ging zu Fuß meilenweit und verteilte die Literatur und beantwortete die Fragen. Er liebte das Kalifat und das Khilafat. Und jeder Brief, den ich erhielt, und jede Antwort, die er von mir erhielt, bewahrte er auf und respektierte diese Antwort. Er hat auch Algerien besucht und viele Jamaats dort gegründet und organisiert. Deshalb Algerien schreibt, dass trotz großer Hitze er an Orten ging, wo es schwierig war hinzukommen, und er ging, trotz Diabetes ging er dort zu Fuß und machte Tabligh. Mit Amir Sahib Frankreich besuchte er Marokko und auch er betete einmal dort das Eid al-Fitr und den Ramadan verbrachte er dort und ging von Haus zu Haus und versammelte die Ahmadis und erzählte ihnen über die Jamaat und war ein Mensch, der mit Aufrichtigkeit und mit Regelmäßigkeit Tabligh machte, sondern und auch andere dazu erzog, wie man das Tabligh macht. Während einer Reise in Tunesien wurde er gefangen genommen von der Polizei und man musste ihn freilassen, weil er einen europäischen Pass hatte. Amir Sahib Frankreich sagt, wenn ich sagen würde, dass er wie ein Djinn das Tabligh machte, dann ist das nicht falsch. Bis zuletzt rief er die Jamaat dazu auf, für die Jamaat zu arbeiten und Tabligh zu machen. Und während unser Murabbi in Kassel, ihm sagte er auch, er gab ihm die Botschaft, dass der Murabbi Sahib mir sagen, die Botschaft übergeben soll, weil falls ich einen Fehler gemacht habe, soll der Kalif der Zeit mir vergeben. Aber er hat nicht nur sein Bad eingehalten, sondern den Glaubensdienst so weit verbracht, erbracht, dass er bis zum Höhepunkt diente. Und er bemühte sich so sehr um den Dienst an den Glauben und war um die Gehorsamkeit des Kalifat beschäftigt. Und man kann sich gar nicht vorstellen, wie ein solcher Mensch, der nicht von Geburt aus Ahmadi ist, dem Khilafat so gehorsam ist. Safir Rahman Sahib Murabbi aus Kassel schreibt, dass er am letzten Freitag die Erlaubnis einholte, in die Moschee zu gehen. Er wusste, dass das sein letztes Freitagsgebet sein würde. Und dort machte er Fotos. Auch in den letzten Tagen sagte er, dass man, er sagte zum Rabbi Sahib, dass das Zikr-e Ilahi Buch von Muslim ihm geben soll, damit er das weitergeben kann an die Ärzte in den Kranken, im Krankenhaus. Und Samir Sahib sagte zu seiner Frau, dass sie das den Ärzten geben soll. Und auch die Ärzte waren sehr beeindruckt von dem Verhalten von Samir Bakhuta Sahib. Und sie sagten, dass sie bis heute nicht einen solchen geduldigen und an Gott vertrauenden Patienten gesehen haben. Oder Bishab sagt, dass einmal in einer Sitzung, in einem Meeting beschlossen werden sollte, dass die Menschen zu wie die Gastfreundschaft sein soll, wenn die Menschen kommen, die man bewirten müsste. Und es gab eine große Diskussion darüber. Samir Bakhuta Sahib war dort auch anwesend. Und er war sehr zornig und sagte, wir sind doch keine kleinen Kinder, dass wir von neu auf lernen sollen, wie man gastfreundlich sein soll. Die Jamaat ist nichts Neues für uns. Wir haben einen Nizam und dieses Nizam bedeutet, dass der Vertreter des Kalifen bei uns ist und wir müssen ihm gehorchen. Und man soll nicht darüber entscheiden, wie viel gekocht werden soll, sondern tut das, was dem Rabbi sagt und gehorcht ihm. Das war der Geist. Und wenn dieser Geist entsteht, dann sehen wir, wie durch die Gnade von Allah auch in der Jamaat Einheit herrscht und wie diese Jamaat Fortschritte macht. Er sagte immer, dass unsere Aufgabe darin besteht, überall, wo wir sind, die Botschaft des Verheißenen Messias al-Islam zu verbreiten und es ist die Aufgabe Gottes, Rechtleitung zu geben. Er sagte, Tablir ist wie ein Sauerstoff für mich. Durch die Gnade von Allah hat er in der Jamaat Kassel, da sind sehr viele nicht-pakistanischen Ahmadis, die aufgrund seiner Bemühungen die Ahmadiyyat akzeptiert haben. Er hat eine Frau, Mariam Bakhuta Sahiba, und drei Söhne hinterlassen. Nuruddin, er ist verheiratet, und Abdul Hakim und Munir Ahmad, möge Allah die Ränge des Verstorbenen erhöhen und seinen Kindern die Möglichkeit geben, in seine Fußstapfen zu treten. Er hatte immer eine Tasche bei sich, als er auf Reisen ging, und er wollte nach Algerien und hatte auch Plätze dafür gebucht, aber verstarb vorher. Und diese Tasche wurde seiner Frau gegeben und sie sah, dass dort zwei Hemden, eine Hose, eine Wollmantel war und vier arabische Bücher des Verheißenen Messias al-Islam und einige Briefe, die ich ihm geschrieben hatte. Und 100 Bet-Formulare in arabischer Sprache. Das war seine Reisetasche, die er immer bei sich hatte. Sadr Jamaat Algerien, Khalid Mohammed Sahib, sagt, dass er eine sehr hohe moralische und charakterliche Eigenschaften hatte. Er sagt, ich sah ihn im Jahre 2007 zum ersten Mal. Und er, unter der Anweisung des Kalifen der Zeit, gründete er dort eine Jamaat und besuchte diese Jamaat und war niemals besorgt, sondern sagte immer, geduldig zu sein. Und er hatte den Wunsch, dass in Algerien eine Moschee entsteht, wo man beten solle. Ara Shamid Sahib aus Algerien sagt, dass er eine große Persönlichkeit besaß. Und er traf ihn zum ersten Mal und fragte, ob wir hier eine Moschee bauen können. Er lächelte und sagte, der Diener des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihm wurde versprochen, und sicherlich ist es wahr, dass hier, wenn ich hier nicht sein werde, wenn hier die erste Moschee gegründet wird, dann sollt ihr für mich beten. Bakhuta Sahib sagte einmal, dass ein alter Mensch in Afrika zu ihm kam und sagte, soll ich dir einen Schatz zeigen? Er sagte zu ihm, soll ich dir einen Schatz zeigen? Und er holte das Bettformular heraus und sagte, das ist ein Schatz und das muss beschützt werden. Das sind die Ahmadis, die in ihrer Aufrichtigkeit immer wachsen. Abdul Qayyum Sahib aus Deutschland schreibt, dass er die Khulafa liebte und das Tabligh machte und ein aufrichtiger Ahmadi war. Und die Bücher, die übersetzt wurden, das heißt Messias der Islam, die las er dreimal und konnte vieles auswendig. Als er Amir von Kassel war, von 18 verschiedenen Völkern hat er Ahmadis in die Jamaat eingeladen. 70 bis 90 Araber nahmen an seinen Klassen teil und brachten auch Nicht-Ahmadis mit. Er war ein Engel für die Jamaat Kassel. Und auch bei der Moschee hat er viel beigetragen. In Arabisch, er beherrschte Arabisch, Französisch und Deutsch. Sami Qureshi Sahib sagt, er machte das Bett durch mich und als man Hazrat Khizr bin Rabi vom Bett informierte, antwortete er, dass der Verheißene Messias al-Islam eine Offenbarung hat, Yansuruka Rijalun Nuhi Lehmin Sama, wir werden dir mit solchen Menschen helfen, die vom Himmel denen von Himmel geholfen wird, und er ist ein Zeichen dafür. Das zweite Janaza ist von Chaudhry Bashir Ahmed Sahib, Sohn von Chaudhry Ibrahim Sahib aus Sheikhupura. Er ist im Jahre 77-78 hat er das Bad gemacht. Seine Brüder und seine Familie machten auch das Bad danach. In Rajnatown diente er als Sekretär Islahishad und Umur Amma. War ein sehr bekannter Mensch in seiner Umgebung und in Rajnatown gab es einen Anschlag auf Ahmadis und er hatte drei Schüsse abbekommen. Zwei Schüsse hat er in den Bauch reinbekommen. Und er wurde in Lahore, dann in Rabwa behandelt und konnte, Alhamdulillah, gerettet werden und überlebte. Aber die Leute, die diesen Anschlag verübten, waren nicht Ahmadis, die aber seine Verwandte waren. Nein, sein Neffe verklagte diese Menschen, die den Mord verüben wollten. Und diese Mörder brachten diesen Neffen um, der gegen sie diesen Fall im Gericht beantragt hatte. Und er war ein sehr sanftmütiger Mensch, wie seine Frau berichtet, und der sich stets um das Gebet kümmerte, die den Eltern diente. Ein sehr geduldiger, einfacher Mensch, voller Gnade, der niemandem Leid zufügen wollte. Niemals einen hilfsbedürftigen Menschen alleine stehen ließ, egal ob er Ahmadi war oder nicht Ahmadi. Er betete das Tahajjud und betete die Gebete in der Moschee. Und kümmerte sich um weise Kinder. Und betete auch für die Feinde der Ahmadiyya, dass Allah ihnen Rechtleitung geben würde. Die Menschen, die ihn besuchten, nach diesem Anschlag, zu denen sagte er, betet für diese Menschen, dass Gott ihnen Rechtleitung gibt. Er war durch Gnade von Allah Musi und wurde in Beshti Maqbara Rabwa begraben. Seine Frau und zwei Söhne und eine Tochter hat er hinterlassen, möge Allah allen Geduld schenken und ihnen die Kraft geben, in seine Fußstapfen zu treten und seine Ränge erhöhen.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ